Verehrte Anwesende, liebe Brüder und Schwestern, die vielen Katastrophen weltweit, ist das schon die Apokalypse, das Weltende? Wir antworten ganz schlicht, nein. Nein, das könnte der Vortrag zu Ende sein. Hören wir dem Mann Jesus von Nazareth zu, wie er vor 2000 Jahren auf die Frage, wann kommt das Weltende und wie sieht das aus, geantwortet hat. Er sagt, seht zu zuerst, dass euch nicht jemand verführt. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, aber erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden teure Zeiten sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Auf der Erde wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Das hört sich an, wie wenn Jesus aus dem Textboden dieser vergangenen Woche zitiert. So aktuell, so brandaktuell sind seine Worte. Wir vergessen so schnell, was da alles über uns hereinbricht, was alles auf dieser Welt geschieht, eigentlich an Unvorstellbarem. Wenn ich nur ein wenig in die letzten 12 Monate hineinschaue, wir haben das schon wieder weithin vergessen, das schreckliche Erdbeben in Haiti mit über 250.000 Toten, die Pest, die dort dann ausgebrochen ist, das große Erdbeben und Seebeben in Chile, 800 Millionen Liter Öl sind in den Golf von Mexiko geflossen und haben riesige Schäden angerichtet. Das große Erdbeben in China, wieder mit Tausenden von Toten, die schlimmsten Waldbrände und Hitzewellen in Russland, mit über 55.000 Toten, die gewaltigen Überschwemmungen in Pakistan, die das Land an den Rand des Abgrunds gebracht haben, verheerende Waldbrände in Israel, die das ganze Land gefährdet haben. Man könnte es fortsetzen, diese Aufzählung, bis hin zu den Unruhen und Kämpfen in Nordafrika, das große Erdbeben in Neuseeland, Japan, Tsunami, Erdbeben, Gau. Das sind die Wirklichkeiten, in denen wir heute leben. Es ist Endzeit. Und für diese Endzeit, das ist unsere zweite Überschrift, gibt es Zeitzeichen. Aber es ist, und das ist der Hoffnungsausblick, Erlösungszeit. Es ist Endzeit. Die Bibel sagt das ganz klar, eigentlich seit Jesu Geburt ist Endzeit. Gott hat auf vielerlei Weise auf dieser Erde und in dieser Welt gehandelt und geredet und am Ende hat er geredet, letztlich endgültig durch den Sohn. Seit Jesu Geburt ist Endzeit. Davon unterscheidet die Bibel aber die letzte Zeit, also das Ende der Endzeit. Diese letzte Zeit, auch die ist biblisch sehr klar gekennzeichnet. Sie ist inhaltlich durch Israel bestimmt. Jesus sagt in eben diesem Kapitel, aus dem ich zitiert habe, Matthäus 24, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum Blätter gewinnt. Der Feigenbaum ist ein biblisches Symbol für das Volk Israel. Wenn ihr seht, dass der Feigenbaum Blätter gewinnt, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Mit der Sammlung Israels im Land hat die letzte Zeit begonnen. Dabei gelten diese drei Linien: das Volk Israel im Land Israel, was 2000 Jahre lang eigentlich undenkbar war, nie mehr der Fall war, nach dieser endgültigen Vertreibung im Jahr 135 nach Christus. Es ist wieder so. Das Volk Israel als Nation im Land Israel. Die zweite Linie, wo uns genauen Einblick gibt in die Entfaltung dieser letzten Zeit. Jerusalem wird immer mehr zum umstrittenen Zankapfel, ja mehr. Der Sacharja sagt zum Laststein für die Völker. Jerusalem rückt immer mehr in den Mittelpunkt der gesamten Weltgeschichte und der Politik. Das geschieht heute in zunehmendem Maße. Und die dritte Linie, dieses Volk in seinem Land wird noch in größte Not kommen. Israel hat keine hoffnungsvolle Zukunft, politisch, menschlich gesehen. Die Zukunft Israels liegt allein in dem, dass ein Jesus kommt und es rettet. Es werden die Heere dieser Welt, eine riesige Armee gegen Israel ziehen, dieses Land erobern, die Stadt Jerusalem, die Hälfte der Stadt einnehmen. Und dann heißt es, und dann kommt Jesus wieder. Wenn wir also einen Zeitpunkt sagen sollten, wann ist die Wiederkunft Jesu, dann müssen wir antworten mit ihm, ihr wisst weder Zeit noch Stunde. Jeder, der einen Zeitpunkt nennt, der weiß mehr als Jesus selber. Aber wir werden es dann sehen, wenn wir noch leben. In dem Augenblick, das wird das sein, wenn Jerusalem von den Heeren der Welt erobert wird, dann wird Jesus wiederkommen. Das aktuellste biblische Buch, und das war mir persönlich ein Herzensanliegen, da habe ich die ersten Monate meiner Zeit nach dem Pfarramt hineingegeben, das ist der Prophet Sacharja. Das ist eigentlich ein Leitfaden durch diese letzte Zeit. Äußerst aktuell an Israel kann man ablesen, wie die Entwicklung der letzten Zeit fortschreitet. Da ist das am klarsten. Es ist Endzeit, Apokalypse. Wir denken bei diesem Wort immer an Weltuntergang. Es ist ja auch das tägliche Thema. Wie viele Berichte, wie viele Vorausschauen, auslaufende Vorräte auf dieser Erde. Klimaveränderungen. Als ich im Januar in Indien war, da haben die Brüder gesagt, dieses Jahr ist völlig ungewöhnlich, es ist so kalt. Sie haben es als kalt empfunden, die Tagestemperaturen lagen bei 20 Grad, abends dann so bei 12, 13, aber das ist für Indien wirklich kalt. Und auch ich habe gefroren, da stellt sich der Körper um, die Klimaveränderungen, die Umweltzerstörung, der wirtschaftliche, finanzpolitische Kollaps, alles Themen. Manche sagen heute schon, es ist 11:55. Man kann die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Apokalypse, Weltuntergang. Der Mensch hat seine Zukunft nicht mehr selber in der Hand, im Griff. Alles läuft auf das Ende zu. Wenn wir jetzt in diesen Tagen gebannt vorm Fernseher sitzen, was kommt da alles auf uns zu? Noch können wir sagen, diese radioaktive Wolke, sollte sie denn so schreckliche Wirklichkeit werden, wir sind noch im sicheren Abstand. Aber wer garantiert uns, wie schnell nicht das direkt bei uns erfolgen kann? Endzeit, Weltuntergang, alles läuft auf ein Ende zu. Nur eine Bemerkung noch zur sogenannten Atomkraft. Seit der Mitte der 50er Jahre ist das erste Mal, seit es diese Welt gibt und Menschen auf dieser Welt leben, dass der Mensch fähig ist, seinen Lebensraum vollständig zu zerstören, vollständig in Gas aufzulösen. Mit den Atomwaffen, die heute auf dieser Erde lagern, früher war es 60 Mal möglich, die Erde in Gas aufzulösen. Dann hat man Abrüstungsverhandlungen geführt, jetzt ist es noch 30 Mal möglich. Was da besser ist, einmal ist schon zu viel. Das erste Mal, dass auf dieser Erde die Möglichkeit besteht, dass der Mensch sich selber samt seinem ganzen Lebensraum auslöscht. Weltuntergang, Apokalypse. Allerdings der biblische Begriff von Apokalypse, Offenbarung, Ende, der ist positiv. Wenn Jesus vom Ende redet, dann redet er vom Ziel, von der Vollendung. Darum sagt er in Lukas 21, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, und wir haben es vorher aufgezählt und zugehört, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann grabt euch so tief wie möglich ein und dann wartet, ob ihr es überlebt. Nein, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Bibel malt nicht das Szenario des Weltendes, des Weltuntergangs, sondern die Bibel reißt uns hinein in den Horizont der Hoffnung, der Vollendung, der Neuschöpfung. So wie schon in 1. Mose 8, Gott sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Er übernahm und übernimmt die Garantie für den Bestand dieser Erde bis heute. Gottes Ziel ist nie Weltuntergang, sondern Gottes Ziel ist die Neuschöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. Dass wir das mitten in diesen Wogen und Wellen der Furcht, die heute die Völker überschwemmen, wir Christen haben eine einzigartige Stellung, dass wir mitten in all dem, das sagen, wir warten nicht auf den Weltuntergang, sondern wir warten auf die Vollendung. Wir Christen sind die eigentlichen Optimisten, die Guthoffer in dieser Welt. Und das mit gutem Grund vom Wort Gottes her. Endzeit. Jesus nennt für diese Endzeit, für diese letzte Zeit, Zeitzeichen. Das ist unsere zweite Überschrift. Wir bleiben in all dem Schrecken Gehaltene. Wir leben zwar mittendrin, aber wir sehen tiefer. Wisst ihr, das ist so wie, wenn ich einen Film anschaue. Und wir sehen ja vieles jetzt wie im Film, gerade im Fernsehen. Wenn ich einen Film anschaue und habe keinen Ton dazu, dann verstehe ich das meiste nicht. Gerade haben die zwei noch freundlich miteinander geredet und plötzlich hat einer ein Messer in der Hand. Ja, warum denn? Ja, da brauche ich den Ton dazu. Die Geschichte dieser Welt, die Ereignisse, die sich in immer schnellerer Folge überschlagen, das ist der Film, der vor unseren Augen sich entfaltet, der in unsere Wirklichkeit hereinbricht, der uns oft genug selber zum Mithandelnden macht. Aber der Ton dazu, jeder interpretiert das auf seine Weise. Wir Christen haben den Ton dazu, eben im biblischen Wort. Da sehen wir, was da geschieht und hören die Deutung, die Jesus dem gibt. Diesen ganz entscheidender, wichtiger Satz, das ist noch nicht das Ende. Noch nicht das Ende. Sondern der Anfang der Neugeburt. Diesen anderen Blick. Diese Welt liegt nicht in den letzten Todeszuckungen, sondern diese Welt liegt in den Wehen zur Neuschöpfung. Und dahinter steht Gott mit seinem Handeln und seinem Tun. Nicht umsonst hat Jesus so ausführlich über diese letzten Zeitzeichen geredet. Er will, dass wir wissen, was kommt. Denn es gilt, wenn wir ein Stück weit das wissen, das verliert seinen Schrecken. Das verliert seinen Schrecken. Das kann uns nicht im Tiefsten umwerfen. Wir sind zwar mittendrin und weit davon entfernt, das alles zu verharmlosen, aber es kann unser Leben im Tiefsten nicht kaputt machen. Jesus will, dass wir wissen, was kommt. Ich möchte besonders drei Linien ziehen. Er redet von dieser weltweiten, ausufernden, überschwappenden Angst. Er redet von der großen Verführung und er bezeichnet die Nöte. Die weltweite, ausufernde Angst. Heißt in Lukas 21, die Menschen werden vergehen vor Furcht in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Die weltweite Angst, noch ist das gar nicht da. Noch ist es gar nicht da. Ganz aktuell heute Abend, wenn man die Nachrichten gesehen hat, am Wochenende wahrscheinlich, wenn dann Samstag, Sonntag, dann kann diese Kernschmelze eindrehen. Was dann geschieht? Der Wind dreht auf Tokio. Verschmachten vor Furcht im Warten der Dinge. Es ist noch gar nicht da. Aber es bricht über uns herein und nimmt uns die Besinnung. Wir sind heute weltweit eine Angstgeneration geworden. Fast in allen Lebensbereichen. Zum Beispiel im Umkreis der Lebensmittel. Immer neue Skandale werden da aufgedeckt. Man kann ja mit gutem Gewissen gar kein Fleisch mehr essen, was da an Antibiotika, was sie alles sagen, was da drin sei. Es werden ständig Ängste geweckt. Damals. Ist ja heute aktuell zurückzugreifen. Vor 25 Jahren nach Tschernobyl, da haben wir das ja hautnah erlebt. Was Angst alles bewirkt. Wir haben damals in Breitenholz gewohnt, einem kleinen Ort bei Tübingen. Und ich habe das gesehen, wie die Leute Körbe voll. Es war gerade die Zeit, wo die Träuble und die Himbeeren und all die Früchte reif geworden sind, wo sie die alle gepflückt haben, auf die Miste geworfen. Kann man nicht mehr essen. Alles verstrahlt. Der Salat, nichts mehr. Da braucht es viel, bis ein Schwabe seine Träuble fortschmeißt. Angst, die dahinter steht. Besonders gewarnt hat man vom Verzehr von Spinat. Spinat nimmt Radioaktivität sehr auf, hat man immer wieder gesagt. Unser Thomas, der hat gern Spinat gegessen. Aber jetzt gab es keinen Spinat mehr. Seltsames Kind, welches Kind isst schon gern Spinat? Aber er hat immer wieder gefragt, Mama, gibt es mal wieder Spinat? Nein, haben wir gesagt, wir haben es nicht weiter erklärt, ist alles verstrahlt oder so. Und dann habe ich ein Wort von Martin Luther gelesen. Und dieses Wort, das hat uns wieder Mut zum Spinat gegeben. Dieses Wort hat geheißen, ich esse, was mir schmeckt und sterbe, wann Gott will. Und dann hat es wieder Spinat gegeben. Wir haben aber sehr bewusst auch unser Tischgebet gesprochen. Vater, segne diese Speise, uns zur Verstrahlung und dir zum Preise. Nein, uns zur Kraft und dir zum Preise. Dass wir in uns diese Öffnung aus der Angst immer wieder praktizieren. Auch ganz praktisch, ganz aktuell, ganz täglich. Eine Angstgeneration. Die größte Gabe, die Gott in unser menschliches Leben gelegt hat, der Geschlechtlichkeit, heute mit so vielen Ängsten besetzt. Zu Recht oft, wenn wir an diese große AIDS-Katastrophe besonders in Afrika und Asien denken. Die wirtschaftlichen Ängste, die Staaten, die Völker, Einzelne, uns alle eigentlich umtreiben. Die Terrorangst, die Depression, gerade in unseren westlichen Ländern, die nimmt in einem ungeahnten Ausmaß zu. Folgen dieser Ängste, dieser Furcht, die das Lebensgefühl einer ganzen Generation immer mehr wird. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht. Liebe Brüder und Schwestern, ich sage es mal so direkt abgekürzt, der Satan ist immer ein Angstmacher, immer. Immer ein Angstmacher. Gottes Geist macht nie Angst. Er ist ein Tröster. Du kannst ganz gewiss sein, wenn du in deinen Ängsten zu versinken drohst, wenn sie dich anfluten, wenn du ihnen Raum geben willst, da ist nicht der Geist Gottes am Werk. Jesus sagt das so nüchtern und deutlich hinein in unser Angstgeschehen. In der Welt habt ihr Angst. Wir sind dem nicht entnommen. Das drängt immer wieder an uns heran. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wer Angst hat, der ist manipulierbar. Den hat man in der Hand. Mit dem kann man eigentlich machen, was man will. Wir haben das gesehen nach dem 11. September, als auch in unserem Land Gesetze beschlossen wurden zur Sicherheit und all dem, wo wir vorher nie zugestimmt hätten. Aber unter diesem Angstdruck, da ist das geschehen. Wer Angst hat, ist manipulierbar. Dass wir unsere Ängste abgeben. Wir dürfen sie uns eingestehen. Das berührt uns ja mit. Wir sind mittendrin. Wir sitzen nicht im Zuschauerrang. Aber dass wir das als Christen täglich leben, Herr, ich habe Angst, aber ich schaue auf dich. Du hast gesagt, du wirst diese Welt nicht untergehen lassen. Du wirst vollenden. Wir warten auf deine Erlösung. Die Angst. Das Zweite, die Verführung. Das ist das Erste, was Jesus immer und immer wieder sagt, wenn er auf diese letzte Zeit angesprochen wird. Lasst euch von niemand verführen. Eigentlich wirklich vom Weg abdrängen, in die Irre bringen. Der Weg, den wir Christen gehen, ist der Weg der Nachfolge. Das heißt, hinter Jesus her. Das heißt ganz praktisch, wir können diesen Weg hinter ihm hergehen, nur so mit ihm leben, im Vertrauen auf sein Wort, auf die Bibel. Zumal er sagt, Himmel und Erde, die werden dahin gehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist der verlässliche Weg, das biblische Wort. Nur so können wir der Verführung widerstehen. Wir sehen das heute ansteigend, weltweit, wie diese Verführung um sich greift. Und zwar nach einer ganz uralten Methode. Die hat der Satan in Gestalt der Schlange schon im Paradies gegenüber Adam und Eva angewandt. Mit dieser einfachen Frage sollte Gott gesagt haben. Da, wo klare biblische Aussagen stehen, da macht der Satan ein Fragezeichen. Sollte Gott gesagt haben. Wenn ich das aufgreife, was aktuell auf Ihren Tischen liegt, die Diskussion um die homosexuelle Partnerschaft, auch in den Pfarrhäusern, das ist genau diese schlichte Frage, sollte Gott gesagt haben, steht das wirklich so in der Bibel? Und es wird immer deutlicher und klarer gesagt, das ist in der Bibel so nicht enthalten. Ich sage klar dagegen, dann müssen wir wollen gar nicht zurückgreifen aufs Alte Testament, wo da noch klarere Aussagen stehen zur Gleichgeschlechtlichkeit, dann müssen wir Römer 1 einfach streichen aus der Bibel. Und das tun viele, indem sie sagen, nein, nein, das sind zeitgebundene Aussagen. Das kann heute nicht mehr gelten. Man muss das sogenannte Gesamtzeugnis der Bibel nehmen. Und das Gesamtzeugnis wird dann definiert durch Gott der Liebe. Und unter dem Vorzeichen der Liebe ist dann alles erlaubt. Was hat dieser Mann von Nazareth, dieser Jesus? Keiner hat so deutlich vom Gericht gesprochen. Keiner hat so deutlich vom Verlorengehen des Menschen gesprochen, wenn er nicht nach Gottes Geboten und aus Gottes Kraft lebt, wie dieser Mann von Nazareth. Keiner. Wir können nur ihm folgen, indem wir das biblische Wort wirklich so stehen lassen, wie es steht. Wo das biblische Wort nicht mehr gilt, da gibt es keinen klaren Weg mehr. Keinen. Dann ist alles der Beliebigkeit ausgesetzt. Verführung. Wir sehen am Horizont unserer Weltentwicklung eine Einheitsreligion. Ich glaube nicht, dass die große Bedrohung, vor der wir stehen, der Islam ist. Das glaube ich nicht. Sondern es wird sich immer mehr zu einer Einheitsreligion verdichten. Deren Elemente sind heute eigentlich schon alle da. Das Erste, was diese Einheitsreligion für alle sagen wird, wir glauben doch alle an denselben Gott. Ob wir den uns Shiva nennen oder Allah oder Buddha oder Jesus, ist eigentlich völlig schnupp. Wir glauben alle an denselben Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, darum gilt, oberstes Gebot im Zusammenleben der Menschen ist die Toleranz. Ist die Toleranz. Könntest du auch salopper sagen, lass doch jeden nach seiner Fasson. Niemand hat die Wahrheit. Das dritte Element dieser Einheitsreligion, das höchste Gut, das wir anzustreben haben im Zusammenleben auf dieser Erde, ist der Friede. Wer will schon gegen den Frieden sein? Nur in Klammern gesagt, was sagt Jesus? Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Da ruft er nicht zum heiligen Krieg auf, sondern er meint, wer sich an mich hält, wer mit mir lebt, der wird automatisch hineinkommen in große Auseinandersetzungen. Denn er wird zum Außenseiter, zum Fundamentalist, weil er sich auf dieses Fundament des Wortes Gottes stellt. Das vierte Element dieser Einheitsreligion, die ich vor uns sehe, ist das Element der Selbstverwirklichung. Auf das wird sich die Weltgemeinschaft einigen, um zu überleben. Sie wird jede einzelne Religion als hinderlich erklären, die antritt mit dem Anspruch, wir haben die Wahrheit, wir zeigen den Weg zur Seligkeit. Verführung. Das dritte, was Jesus ausspricht, was diese letzte Zeit prägt, das sind die Nöte. Hungersnöte, eigentlich teure Zeit. Was wir heute in den Ländern Nordafrikas erleben, in Ägypten, Tunesien, Algerien, wo überall diese Aufstände, dieses Aufbegehren, diese Revolution des Volkes, wie man es heißt, stattfindet, das hat nicht einen Antrieb aus dem Islam. Da sind sich alle eigentlich einig. Das ist nicht der Islam, der jetzt da antritt, um Europa oder die westliche Welt zu überrollen und die Länder Nordafrikas zu Islamländern immer mehr zu machen, sondern der Hintergrund, das sind wirtschaftliche und soziale Ursachen. Das ist diese teure Zeit, wenn in einem Land wie Ägypten, in Tunesien, über 50% der Bevölkerung unter 30 Jahren sind und für sich keine Zukunft sehen. Dann explodiert das. Und das explodiert auch deshalb, weil fast im letzten Dorf dieser Länder jetzt durch Internet und andere neue Medien sichtbar wird, wie man sonst auch leben kann. Diese Welt wird umgestaltet. Das Internet wird zu einer Macht, die Revolutionen auslöst. Das ist der Hintergrund. Ein Volk wird sich erheben wieder das andere, ein Königreich gegen das andere. Da stehen wir mittendrin. Liebe Brüder und Schwestern, der Friede, und jetzt rede ich vom äußeren, sozialen, wirtschaftlichen, politischen Frieden, der Friede ist nicht möglich ohne echtes Teilen. Und da liegt in besonderer Weise unsere Aufgabe als Christen. Wir stehen ja nicht da und sagen, ja, wir wissen aus der Bibel, was geschieht und wie es kommt und dass es doch zur Vollendung geht. Und deshalb legen wir die Hände in den Schoß. Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Helft in dieser gebeutelten, hin und her geworfenen Welt, damit wieder etwas Gerechtigkeit, etwas Friede einkehrt. Das ist unsere Mitaufgabe in unserem Handeln. Er hat das sehr deutlich gemacht. Es gibt zwei zentrale Gleichnisse von Jesus. Und das sind die Aufgaben der Christen, gerade in der letzten Zeit, sehr prägnant beschrieben. Das eine Gleichnis ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das schließt ganz einfach und direkt. Jesus schildert die Not einer, der unter die Räuber gefallen ist. Und wir müssen das heute in weltweiten Dimensionen sehen, wie die Drittweltländer ausgeraubt, ausgebeutet werden. Und wie da einer kommt und mit seinen bescheidenen Möglichkeiten anfängt zu helfen. Und dann sagt Jesus, geh hin und tue das gleich. Das müssen wir Christen uns fragen lassen. Das gehört zu unserem Zeugnis dazu. Wo wirkst du in dieser Welt, in deinem täglichen Leben für Frieden und Gerechtigkeit? Wo? Das beginnt zum Beispiel in unserer Gesellschaft am Einsatz für die Schwächsten. Und die Schwächsten sind die Kinder und die Alten. Wo wirkst du für Frieden und Gerechtigkeit? Wo bist du ein Helfer? Wo bist du ein barmherziger Samariter? Das ist unser christlicher Auftrag. Und ich sage sehr zugespitzt, das geht über Diakonie hinaus. Diakonie ist Hilfe an den Gleichgesinnten ein Stück weit. Diakonie ist christlicher Gemeindedienst. Nein, wir sind zur sozialen Gerechtigkeit gerufen. Gutes zu tun, vergesset nicht. Ja, allermeist an des Glaubens Genossen, aber ganz gewiss an jedermann. Wenn wir nur anfangen würden, zu teilen, zu helfen, wirklich zu teilen und zu helfen, an des Glaubens Genossen, wir würden schon an unsere Grenzen kommen. Wenn ich allein an die Situation, und da bin ich ja nun direkt drin, unsere Gemeinden und Christen in Indien denke. Noch immer leben Tausende, die damals im August 2008 von den Hindus in schrecklicher Weise bedrängt, verfolgt, getötet wurden von Angehörigen. Noch immer leben Tausende in Zelten, ohne die Möglichkeit, irgendwie wieder Fuß zu fassen. Ist unsere Aufgabe, unser Auftrag, zum Beispiel als Netanya-Kirche zu teilen. Wir haben begonnen, jetzt christliche Dörfer zu bauen, den Leuten eine neue Existenzgrundlage zu geben. Aber ich sage es ganz schlicht, uns fehlen die Mittel. Uns fehlen die Mittel. Allein für diesen begrenzten Rahmen. Wir Christen sind gerufen zum Teilen. Wir Christen sind von Jesus gesandt, Gerechtigkeit in dieser Welt zu leben. Dass wir uns das auch fragen lassen, sonst sind wir schnell die Überheblichen, die Besserwisser, die, die sich zurücklehnen und zurückziehen. Das ist nicht Christenart, das ist auch nicht Christusart. So ist er nicht durchs Israelland gegangen, sondern als er die Gruppe dieser 10 Aussätzigen, die haben sich ja gar nicht getraut, nach Hilfe zu rufen. Die haben nur gerufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser. Das heißt eigentlich, schau du uns wenigstens an, wer haben sie gar nicht erwartet. Und ich kann mir diese Szene vorstellen, als Jesus dann stehen bleibt und auf die 10 zugeht, dass da die Jünger ihn am Mantel gepackt haben und sagen, Herr, tu das nicht, du setzt dein Leben aufs Spiel, du kannst dich anstecken, das geht doch nicht. Wirf ihnen deine Kusshand zu und segne sie von Weitem, das reicht. So ist Jesus nicht durchs Israelland gegangen. Er hat gerade die, wo an der untersten Skala gelebt haben, die hat er gegriffen, um die hat er sich gekümmert. Das ist unser Auftrag in zunehmender Weise heute. Handelt, bis ich wiederkomme. Und der zweite Auftrag ist genauso klar. Dieses zentrale Zeugnis Jesu, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da wird das in einer Weise zugespitzt. Was braucht ein Mensch zum Leben? Ja, er braucht Gerechtigkeit. Ja, er braucht Lebensmöglichkeit. Ja, er braucht Zuwendung. Aber im tiefsten und letzten ist das alles nichts, wenn ihm nicht die Gottesliebe zugesprochen wird. Er nicht eingeladen wird zur Rettung. Er nicht in die Nachfolge Jesu Christi gerufen wird. Deshalb ist das sein letztes Wort auf dieser Erde. Geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Das geschieht im Doppelten, in diesem Zeugnis unseres Handelns nach Gerechtigkeit, Hilfe und Frieden und in der Ansage, dieser Jesus, der ist wirklich der, der unserem Leben letzten, tiefsten, ewigen Sinn geben kann. Wir sollten uns nie und nimmer verstecken. Wir legen nicht die Hände in den Schoß, sondern wir wollen handeln in seinem Auftrag und in seiner Kraft. Es ist, und das ist das Dritte, es ist Erlösungszeit. Das ist ein Bild. Wenn Jesus sagt, das ist noch nicht das Ende, das ist nicht der Weltuntergang, sondern das ist der Anfang der Wehen. Wehen sind schlimm, die tun weh, wie der Name sagt. Ich weiß nicht mehr, bei welchem unserer Kinder das war, Wildrud, aber sie hat gesagt, jetzt kommen die Wehen. Und nach einiger Zeit hat sie gesagt, jetzt ist wieder vorbei. Und ich, Dackel, sag, sei doch froh. War sie sauer. Nein, Wehen, je stärker sie werden, umso deutlicher und näher rückt die Neugeburt. So sehen wir diese Weltzeit. So schauen wir hinein. Nicht der Weltuntergang. Wir lassen uns nicht in diese Ängste hineinziehen. Sie versuchen es immer wieder. Die Ängste greifen nach uns. Aber wir haben diesen Ton dazu. Nein, das ist nicht das Ende. Jetzt geht nicht alles den Bach runter, sondern das ist der Anfang der Wehen. Neues wird geboren. Lebensäußerungen von diesem neuen Leben. Jede Geburt geht durch solche Schmerzen. Wir wollen das nicht verharmlosen, nicht verharmlosen. Wir stehen mittendrin in dieser schreckensdurchtosten Zeit. Mittendrin. Und sage ja keiner, ach, das macht mir nichts aus. Das macht uns was aus. Und wir verfolgen das, zum Beispiel diese Bilder in Japan, immer mit diesem Gedanken, schrecklich, was das geschieht, das kann noch viel näher rücken. Wenn plötzlich das Undenkbare des Schreckens denkbar, ja Realität wird. Aber wir warten nicht auf die Aufgipfelung des Schreckens, sondern wir flüchten uns zu diesem Jesus, dann nimm ihn beim Wort. Wenn er gesagt hat, du hast Angst in dieser Welt, aber sei getrost. Lass dich von mir packen, lass dich von mir fassen. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe diese Schreckensmächte besiegt. Ich werde die neue Welt heraufführen. Es ist Erlösungszeit. Ich möchte es noch einmal in dieser schlichten Geschichte erzählen, weil so was habe ich so an mir selber durchlebt. Als wir damals unterwegs waren im Dschungel in Indien, wir kamen in ein Dorf und dort wurde zum ersten Mal das Evangelium gepredigt. Wir wollten in diesem Dorf übernachten und kaum war ich fertig mit der Predigt, da hat mich Singh weggezogen und hat gesagt, wir sollten schnell wieder zurück. Ich war eingerichtet, dass wir jetzt da mit dem Dorfhäuptling ein Weilchen reden und kriegen was zu essen und schnell zurück. Ein Inder sagt schlechte Nachrichten ganz arg ungern. Ich habe deshalb auch nicht gefragt. Und wir sind in Windeseile im Tempo durch den Dschungel da auf dem schmalen Pfad zurückgehastet, waren noch einige Evangelisten dabei, die mit Fackeln vorausgingen. Und als wir dann so eine Dreiviertelstunde gegangen waren, dann habe ich gesagt, jetzt keine mehr. Ich habe mir alle Mühe gegeben, aber jetzt hört meine Kraft auf. Lass mir ein Weilchen Ruhe. Und wir waren da ungefähr noch einen Kilometer vom Fluss, vom Silerfluss entfernt, mit dem wir mit dem Boot rüberfahren mussten, um auf die andere Seite zu kommen, zu unserem Missionszentrum. Und dann haben wir uns hingesetzt, einige, aber Singh hat dann die Evangelisten vorausgeschickt und hat gesagt, schaut nach dem Boot und bringt es hierher. Und dann habe ich doch gefragt, er sagt, was ist denn los, warum sind wir jetzt so in Hetze? Und dann hat er gesagt, ja, da ist ein Bote im Dorf gewesen und hat gesagt, die Terroristen wollen heute Nacht angreifen und uns als Geisel nehmen. Und dann kamen die Evangelisten zurück und haben gesagt, unser Boot ist weg. Und als ich das gehört habe, Leute, habe ich wieder Kraft bekommen, da habe ich gesagt, lass uns schnell gehen. Wir werden schon ein Boot finden. Und wie wir da weitergegangen sind, da hat sich die Angst um mich gelegt. Das war wie ein eiserner Ring. Ich konnte kaum mehr atmen. Ich habe gedacht, so, das ist wohl jetzt der Schluss. Die Terroristen haben schon das Boot weggenommen, die lauern jetzt irgendwo. Und wie ich das so gedacht habe, dann kam der andere Gedanke, ja, wenn der schlimmste Fall eintritt und sie erschießen mich, was ist dann? Und dann kam das wie ein Blitz eigentlich über mich. Ja, was wäre denn? Dann wäre ich im nächsten Augenblick bei Jesus. Dann wäre ich im nächsten Augenblick bei Jesus. Wisst ihr, das hat den Ring gesprengt. Ein ganzes Stück weit. Ich habe immer noch Angst gehabt und bin gelaufen wie ein Hase. Aber diese tiefste Furcht war weg. Ich habe dann gesagt, Herr Jesus, ich danke dir. Ich bin im Letzten in dir geborgen, aber es muss jetzt nicht sein. In der Welt habt ihr Angst. Diese Erlösung, auf die wir zuleben, liebe Brüder und Schwestern, das ist eine Erlösung. Er wird wiederkommen. Und er wird diese Schrecken und diese Probleme dieser Welt lösen. Deshalb gebraucht die Bibel, gebraucht auch Jesus immer wieder, wenn er von der Vollendung spricht, das Bild von der Hochzeit. Bei einer Hochzeit Da gibt es viele wichtige Dinge. Was gibt es zum Essen? Ein wichtiges Thema, das beschäftigt einen viele Wochen vorher schon. Beim Probeessen legt man schon einige Kilo zu. Was gibt es zu essen? Dann ist natürlich die Frage, was für Kleider ziehe ich an? Für den Bräutigam ist ziemlich einfach, schwarzer Anzug, weißes Hemd. Heute ist man ja noch ein bisschen flexibler, da kann man auch Wunderanzug tragen. Aber bis das Brautkleid gekauft ist und fertig ist, das ist ein Aufwand. Wichtig, ganz wichtig. Dann, wie wird die Feier organisiert? Eine ganz wichtige Frage für die Hochzeit. Wer sitzt neben wem? Es ist ja wichtig, dass die Feier einigermaßen harmonisch abläuft. Das ist alles wichtig und muss alles gelöst werden. Doch was wäre eine Hochzeit ohne Bräutigam oder Braut? Ist egal, wen wir jetzt nehmen. Das ist die Erlösung. Die Hochzeit. Die beiden, das ist wichtig, das ist entscheidend. Das andere ist nur drumherum, nur nebenbei. Auch wichtig. Aber es geht um diese Erlösung. Wir leben auf die Wiederkunft Jesu zu. Das ist die Antwort auf die Schrecken dieser Zeit. Deshalb sollten wir Christen gerade in allen Ängsten bewusst von unserer Hoffnung reden. Bewusst, ganz bewusst. Dass wir uns da nicht verstecken. Die Bibel malt das nicht aus, wie der Himmel die Ewigkeit sein wird. Weil das für uns unvorstellbar ist. Es ist nicht einfach eine Weiterführung dieses irdischen Lebens in ewigen Dimensionen. Sondern es ist etwas völlig anderes, die Ewigkeit. Und deshalb sagt sie, es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei, keine Krankheit, selbst der Tod wird nicht mehr sein. Und Gott wird sein, alles in allem, der Er. Das ist das Entscheidende. Diese vielen Katastrophen weltweit, ist das schon die Apokalypse? Nein, wir warten nicht auf die Apokalypse. Wir warten auf die Neuschöpfung. Wir sind auf diesem Weg hinter Jesus her. Darf ich schließen noch mit diesem alten Beispiel? Viele von euch haben schon gehört, aber mir gefällt es immer noch. Ich stehe an der Tankstelle. Neben mir auch einer, wir tanken und der brudelt vor sich hin. Ständig, schaut, wie das Benzin teuer, die ziehen einem das Geld aus der Tasche. Die Konzerne verdienen sich dumm und duppelig. Und dann sage ich plötzlich zu ihm, ach, wissen Sie, dass das Benzin teurer wird, das steht schon in der Bibel. Was sagt er? Das steht schon in der Bibel. Müssen Sie mir aber zeigen. Ich hatte mein Neues Testament dabei und habe ihm das aufgeschlagen, gerade bei Matthäus 24, und habe ihm vorgelesen, und es wird sein teure Zeit. Ich habe gesagt, das gilt auch fürs Benzin. Da war er sehr interessiert und hat gesagt, steht da noch mehr drin? Ja, habe ich gesagt, da steht noch mehr drin. Wir sind in ein kurzes, aber gutes Gespräch gekommen, dass wir Christen in diesem zunehmenden Schrecken, in dieser zunehmenden Manipulierbarkeit, in diesem zunehmenden Besinnungslosen, dass wir ganz schlicht, praktisch, täglich diese Hoffnung auf das Ende, auf das Ziel, auf die Vollendung lebe.